Oh, das war jetzt aber fix.
Oh ja.
Oh ja.
Ja. Genauso schnell jetzt wird geschnipst. Ja. Und genauso schnell jetzt wird geschnipst.
Meine Damen und Herren,
es Senora wird fuck.
Geschnipst. Das ist Senora von Rodriguez Fazanatas von der Agentur Senora Fuck.
Was sagt er nochmal genau? Ich bin schon so, die Stimmung ist schon so prickelnd.
Brauch gar keinen Sekt mehr. Brauch später nicht spülen.
Aber ich hätte auch gerne diese faltbaren Sektgläser, glaube ich, immer dabei. Es ist nicht schlecht.
Vor allen Dingen in so einem Partykoffer einfach, wo so eine Sektflasche, obwohl die Sektflasche ist ja nicht mal in dem Koffer, die hat er ja noch so einfach dabei.
Hallo und herzlich willkommen zum 145. Pancast, das Reboot. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Fernsehfilm The Discovery vom Sender Netflix, den brandheißen China-Zeichentrickfilm Ghost in the Shell sowie die Verfilmung der erfolgreichen RTL-Serie Power Rangers. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Horst Lukas Diestel.
Ja, schönen guten Tag.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Ja, endlich mal sprechen wir über Power Rangers und Ghost in the Shell.
Ja.
Und ich glaube wirklich, dass das Filmjahr 1995 ein knaller Filmjahr werden wird für uns. Ich meine, 1994 war schon geil mit, ich zähle nochmal auf, True Lies, König der Löwen, Forrest Gump und natürlich unserem Film des Jahres, die Flintstones in Viva Rock Vegas. Aber 1995 könnte, glaube ich, auch ganz geil werden, oder?
Ich denke, auf jeden Fall, ja. Da kommt einiges auf uns zu.
Ja, für mich als James Bond-Fan auf jeden Fall, GoldenEye, habe ich auch schon den Soundtrack zugehört, hier von Tina Turner oder was? Das fand ich ganz cool, ehrlich gesagt.
Neuer Bond tatsächlich, Pierce Brosnan, meinst du, der kann's reißen? Sieht super cool aus, finde ich.
Ich finde, er sieht ziemlich cool aus.
Macht einen smarten Eindruck, der Junge.
Ja,
wirklich diese toll. Woche leider hier ohne Malte Springer. Ich glaube, der ist jetzt in England, denn ihr wisst es ja, gerade am 26. März ist ja das Schengener Abkommen in Kraft getreten. Endlich keine Grenzkontrollen mehr in der europäischen EU, Europäische Union heißt es ja jetzt. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die wieder eingeführt werden. Finde ich nämlich super. Endlich ohne Grenzkontrollen rüber nach Großbritannien, so bei James Bond da ein bisschen cornern. Wer hätte das früher in Kriegszeiten noch gedacht, oder? Dass wir mal so dicke sein werden mit den Engländern, das hat bestimmt Zukunft, würde ich sagen. Das Konzept EU, oder?
Das Konzept der, ja, Europa löst die Tankstelle als das Konzept der Zukunft ab. Wer hätte es gedacht? Ja. Es ist schön, gerade auch England, was da ja auch jetzt an Musik schon wieder rüberkommt. Das ist ja jetzt alles einfacher. Ich denke, da gehen dann die Preise auch runter für die Alben hier. Das neue Queen-Album kommt ja jetzt demnächst raus, neues Radiohead-Album.
Stimmt,
Da kommt viel Neues von Van Halen, also da ist einiges. Und natürlich jetzt, was für mich natürlich auch ein Highlight ist, ist natürlich, dass jetzt endlich die bösen Onkels bei Virgin Records angekommen sind. Und da dann hier sind die Onkels jetzt dann endlich halt bei einem Major-Label veröffentlicht werden. Wollen wir hoffen, dass Mediamarkt die trotzdem verkauft, die Scheibe.
Ich finde, die Onkels müssen endlich mal akzeptiert werden und vielleicht irgendwann in der Zukunft können die, glaube ich, so riesig. Ich will es jetzt mal, die Onkels sind so groß, die könnten ihr eigenes Festival haben. Jedes Jahr.
Kann ich mir nicht vorstellen. Die kriegen doch niemals 200.000 besoffene Vollidioten zusammen, die so richtig abrocken wollen, oder? Weiß ich nicht.
Aber ich glaube, wir bewegen uns an sich schon auch wirklich in Richtung Zukunft, wenn man auch in die Charts blickt, denn elektronische Beats, die sind angesagt mit Scatman John, Redneck, Scooter, alle in den Top 10.
Ja.
Bisschen nervig ist natürlich, dass auch so altmodischer Alternative Folk-Schrott hier mit Zombie von den Cranberries drin ist, das wird, glaube ich, niemand so jemals wieder hören, den Song. Ja.
Ja. Nee, das fand ich, finde ich, ist auch gar nichts. Aber weil du von Film gesprochen hast, ich finde auch noch ganz geil, dass sie sich zu entschlossen haben, im zweiten Teil von Free Willy zu drehen, ehrlich gesagt, Freiheit in Gefahr. Da war ich ja doch, waren für mich ja nach dem Ende des ersten Teils noch einige Fragen offen, muss ich sagen. Also jetzt nur, weil der Hai jetzt weg ist, ist ja das Leben nicht zu Ende, sag ich mal. Ne? Geht's noch weiter?
Stimmt, man ist nicht aus der Welt, ne? Der Ozean ist groß, aber so groß dann auch wieder nicht. Ich finde es vor allen Dingen eine schöne Entwicklung, dass man sich jetzt halt mal sagt, ja gut, wir haben eine Geschichte, die hat funktioniert, da kann man dann auch mal einen zweiten Teil oder so machen. Ich denke auch nicht, dass das Überhand nehmen wird, aber ab und zu so gezielt mal einen zweiten Teil, das könnte einfach gut funktionieren. denke ich.
Ja, ich finde auch auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so viele Geschichten, die würden sich noch lohnen, einfach weitererzählt zu werden. Alleine irgendwie die Star Wars Filme zum Beispiel. Da würde mich vor allem zum Beispiel auch mal interessieren, was war eigentlich die Geschichte von Darth Vader vorher? Ne? Der war ja auch mal irgendwie ja. Anakin Skywalker. Das wäre super interessant. Man könnte es irgendwie danach noch weiterführen. Also ich glaube auch, dieses ständig immer mit neuen Ideen. Es muss immer was ganz Neues sein, wenn wir einen Film machen. Ja. Ich meine, mach das doch mal. Sinn. Es gibt Charaktere, die lieben manchmal. Wir alle. Ja, es wirkt einfach so ein bisschen aufgezogen, finde ich auch. Also das ist glaube ich, gut. Was anderes, was ich ansprechen wollte, du hast gerade mit Free Willy gesagt, ich glaube nicht, dass so Filme über Meerestiere irgendwie so eine Zukunft haben und genauso wenig wie, glaube ich, Animationsfilme, also so 3D-animierte. Ich habe jetzt diesen Trailer gesehen zu diesem neuen Disney-Film, da Toy Story, der kommt ja in den USA jetzt schon in diesem Jahr, im nächsten Jahr dann bei uns. Ich glaube nicht, dass das Zukunft hat. Sieht unecht aus. Ich glaube, einen ganzen Film mit einem Computer machen, so animieren, das funktioniert einfach nicht.
Es also fehlen die Schauspieler und es ist auch unrealistisch noch dabei. Also da irgendwie Spielzeug, was dann irgendwie doch lebt, weil kann ich mir nichts drunter vorstellen. Glaube nicht, dass man da noch viel von hören wird.
Nee, ich muss sagen, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass das keine Zukunft hat, weil ich muss auch, so wie Hotte da auch gerade sagt, ich finde, das sieht total unrealistisch aus und da kann man auch einfach echtes Spielzeug nehmen.
Ja, und ich finde auf jeden Fall auch, dass irgendwie ist mir da auch zu viel immer auch Krimi-Kino, Action-Kino und so weiter. Man könnte ja mal vielleicht auch, wenn man schon neue Geschichten erzählen will, vielleicht die erzählen aus dem ganzen Comic-Universum und sowas. Ne? Also diese ganzen Sachen, die wir Nerds halt schon immer cool fanden. So Superhelden-Filme oder sowas gibt's jetzt echt nicht so viele. Außer jetzt kommt endlich mal wieder einer, nämlich Batman Forever dann tatsächlich dieses Jahr. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Und Pocahontas habe ich auch gesehen, dieser neue Disney-Film. Das scheint, glaube ich, auch ganz cool zu sein. Da geht's ja um Indianer oder sowas. Also ich glaube, dass auch so ein bisschen die ethnischen Minderheiten jetzt mal so ihr Kino kriegen und dann nicht immer irgendwie weiße Darsteller irgendwelche Asiaten spielen müssen oder sowas. Ich glaube, da sind wir jetzt auch drüber hinweg.
Ja, ich denke auch. Ja, aber da sprichst du was an. So diese Comic-Geschichte finden wir alle auch. Also da ist ja wirklich jeder einzelne Comic, den es gibt, jeder einzige ist verfilmungsreif eigentlich. Also ich habe noch nie einen Comic in der Hand gehabt und habe mir nicht gedacht, da könnte man einen tollen Film draus machen. Aber es sitzen einfach zu wenig von diesen Nerds vielleicht in Hollywood einfach.
Das kann sein, tatsächlich, ja.
Also ich würde mich auch drüber freuen, wenn man wirklich anfängt, einfach wirklich jeden Scheiß zu verfilmen. Das würde mich einfach freuen. Das würde ich gut finden.
Aber es kommen ein paar gute Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr die Liste gerade vor euch habt noch in diesem Jahr. Also worauf ich mich vor allem freue, muss ich sagen, ist der neue Film von Michael Bay. Bad Boys, harte Jungs heißt der, mit Will Smith. Wir kennen ihn ja auch alle, ne? Aus seinen großen Rollen und vor allem natürlich aus dem Prinz von Bel-Air. Das ja auch läuft ja auch gerade noch immer jeden Nachmittag auf RTL 2. Und da fände ich es auch richtig geil, den mal in so einer Rolle zu sehen. Und ich glaube, Michael Bay, er sieht alles cool aus. Diese Kamerafahrt und sowas. Ich glaube, er hat eine große Zukunft als Regisseur vor sich. Ich glaube, der wird noch richtig gute Sachen
machen. Ja, man sieht natürlich, er hat in der Werbefilmindustrie gearbeitet und Musikvideoindustrie, das finde ich, kann man schon erkennen, diesen Stil. Mhm. Aber ja, mal schauen, wie sich das auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das gut mit Action-Kino mischt und es wird natürlich so ein bisschen zu klären sein, inwieweit er Substanz liefern kann. Aber ich glaube, das kriegen die in Hollywood schon hin.
Der scheint ja auch so jemand, das ist halt einfach ein geiles Stilmittel, was er da hat, mit so vielen Explosionen und so, aber ich glaube, er wird wissen, das dezent einzusetzen und dann auch immer mal wieder ruhige Szenen dazwischen zu streuen, die das so ein bisschen, weißt du, so ein Hoch und Runter, weil ich glaube, so wirklich so 90 Minuten nur Geballer wäre mir vielleicht schon ein bisschen viel, aber ich denke mal, da hat er ein Händchen für.
Können wir ja vielleicht auch mal im Cast machen.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn er rauskommt, wenn Bad Boys kommt, dann machen wir den auf jeden Fall. Jetzt andere Sachen, die ich gesehen habe, die da rauskommen, sehen mir jetzt nicht nach so viel aus. Also 7 zum Beispiel von David Fincher, weiß ich ja nicht, ob man nach Alien 3 so viel von dem halten muss. Oder dieser Heat-Film da. Also
ich habe vor allen Dingen auch, weil du 7 jetzt sagst, ich habe 1-6 gar nicht gesehen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich den mir noch angucken werde.
Ich weiß nicht, ob du die ersten 11 Monkey-Filme gesehen hast. Vielleicht ist dann der 12. was für dich. Naja, keine Ahnung. Kommt auch dieses Jahr raus, Terry Gilliam. Weiß man nicht genau, was man davon halten soll. Vom Filmjahr 1995, in dem wir uns gerade befinden.
Das stimmt gar nicht.
Und damit kommen wir zu den News.
Wenn die Storys ausgehen, machen wir ein Sequel. Wenn dann die Storys ausgehen, machen wir ein Prequel. Und ihr schaut euch die ganze Scheiße an. Die Netflix.
So. News. Und Newsflash, ja gut, wir haben jetzt tatsächlich dieses Segment nochmal versucht, genauso durchzuziehen wie im alten Kasten.
Ich glaube, es war besser.
Ja, das kann sein. Ich bin voll gespannt auf Jumanji der nächste Woche.
denn, ja, ich muss mal sagen, woran lag's? Ich habe schon auf Facebook gepostet. Unfassbar. Ich habe vergessen, meine Spur abzuspeichern. Ich habe eine Spur auf dem Desktop gehabt, wo auch so stand, Christian, irgendwas Podcast. Ist ja nicht so, dass wir jede Woche zwei Podcasts aufnehmen. Ich dachte, das wird die schon sein. Ich hatte meinen PC neu. Kommt so ein Dialog. Ja, wollen Sie wirklich hier diese Aufnahme speichern? Ja, nee, das Quatsch. Habe ich ja gerade gesehen, dass sie auf dem Desktop ist. Und so hochgefahren, reingezogen ins neue Programm. Auf einmal rede ich über meinen Urlaub wieder. Auf Duty-mäßig und dachte ich so, nee, na, und dann dieser Moment, ne, wenn man dann so auf einmal so weiß, ja. Oh nein!
Why naja. Did you do it?
Ich finde das Schlimmste, wenn man im Podcast verkackt und irgendwie die Spur im Arsch ist oder irgendwie falsches Mikro oder was weiß ich was, ist ja nicht nur, dass es halt alles nochmal neu gemacht werden muss, sondern dass man dann halt so in diesen Chat kriechen muss und so, übrigens, habt ihr in den nächsten paar Tagen nochmal Zeit? 2 Stunden? Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal aufnehmen. So.
Ja, wir hatten ja, das ja früher auch ganz, das ist ja auch nicht das erste Mal, wir hatten das früher ganz oft, dass ich Probleme ja hatte mit meinem Mikro und das war ja echt regelmäßig so, dass wir irgendwas nochmal neu aufnehmen mussten oder ich nochmal einsprechen musste, zumindest so.
Wir hatten ja damals auch immer diesen Google Hangout auf Aufnahme gestellt, so dass man das dann halt noch hätte retten können, das ist natürlich jetzt auch nicht der Fall, aber es ist auch für den Hörer ein bisschen nervig, wenn einer dann halt klingt komplett wie aus der Dose, stimmt, es gab ein paar, und das hat, aber ich habe es von vielen anderen Podcasts auch immer schon mal gehört oder mitbekommen, dass immer mal irgendwann ist mal einer im Arsch. Das war halt nur lustigerweise neulich ja schon mal der Fall, dass irgendwas falsch war. Dann lange nicht mehr. Ich glaube, Godzilla noch kann ich mich erinnern, dass er das zweimal aufgenommen hat. Und ich glaube auch die Nummer 50, also den Wer wir sind, der fanden wir, glaube ich, richtig gut und mussten dann nochmal ran. Und der ist trotzdem dann aber ganz witzig geworden damals noch. Aber gut, ich gelobe Besserung, es soll nicht wieder passieren. Warum ich dieses News-Segment mal wieder drin hatte, ist, weil ich mich letzte Woche tierisch doll aufgeregt habe über den Justice League-Trailer. Das will ich jetzt nicht nochmal so 1:1 nochmal abwarten. Ich will nur sagen, Leute, ihr habt den wahrscheinlich gesehen, da draußen diesen Justice League-Trailer, der nächste Film von Zack Snyder ist, endlich. DC macht jetzt nicht mehr düstere Superheldenfilme, sondern witzige Superheldenfilme, die mega düster aussehen. Und ich fand den Trailer total schrecklich und vor allem so ein bisschen, wo spielt das? Ist das irgendwie Stalingrad in der Zukunft, ein Meteor oder sowas? Also da gibt's so einen Shot halt, wo Batman da durch die Luft fliegt, es werden Feuerbälle an ihm vorbeigeschossen und man fragt sich halt als jemand, der vielleicht auch nicht so doll in diesem Justice League Setting drin ist, wie passt der da rein in so eine Welt? Also der ist doch eigentlich aus dem Dunkeln, schlägt der zu und sowas mit irgendwelchen Gadgets und nicht so ein Quatsch. Und das ist finde ich ganz seltsam und auch lustigerweise sagt er ja dann danach auf die Frage, was ist deine Superkraft? Haha, ich bin reich. Also es ist so, ich finde so worst of all worlds ist so dieser Trailer. Sieht total scheiße und übertrieben aus, es nervt und ist dann auch noch so ganz schlecht witzig. Also,
ja, und vor allen Dingen, was mich auch richtig gestört hat, ist, dass es so wie es aussieht mal wieder einfach auf eine riesige Schlacht gegen gesichtslose Mobs geht, die halt irgendwie sowieso alle einzeln dann auf die Fresse kriegen. Und ja, keine Ahnung, da habe ich halt wirklich, das hat ja auch hier Suicide Squad, da war es ja auch schon so, dass sie dann da auf einmal gegen irgendwelche verformten Niemande kämpfen, die zu 0% auch nur annähernd so stark sind wie sie und dann schnetzeln sie sich da von Raum zu Raum. Und das sah hier im Trailer schon wieder genauso aus und da habe ich so keinen Bock drauf.
Ist unglaublich. Ist schon echt, ich finde, es ist ja mal wieder auch die Frequenz, in der diese Filme rauskommen werden. Wahrscheinlich, wenn jetzt hier zwischendurch mal 2-3 Jahre Superheldenpause wäre, wenn der Trailer würde dann kommen, würde man vielleicht auch nochmal sich nochmal begeistern können, weil es ja schon, unabhängig davon, ob es mega albern aussieht, weil es ja wirklich aussieht wie Stalingrad 7.0 Meteor, die RTL-Produktion.
In Gotham City ist die Hölle
los. Man ist da irgendwie drüber, es ist einfach gespielt, geritten. Das Ding geritten. Und ich weiß nicht, man fängt, dieser Kampf gegen Gut und Böse, ich meine, du wirst doch irgendwann stumpf, also es interessiert doch einen wirklich nicht mehr und das merkt man ja auch, finde ich, schon an den Film, am Ende wird dann nur noch irgendwelche gesichtslosen Hampelmänner gekämpft, weil es eigentlich auch keinen mehr interessiert, weil es eigentlich auch keiner mehr spannend findet, glaube ich.
Der berühmte Kampf gegen Gut und Böse, den ich oder die Onkels auch jeden Tag.
Das ist den ich führe. Kämpfen wir jede Woche hier.
Und dann einer, der den bald auch kämpfen wird, ist Spider-Man, den hatte ich auch kurz angesprochen, da wollte ich nur noch mal sagen, dass ich ich so ironisch finde, dass Michael Keaton jetzt den Geier... Wir hatten es im Vorgespräch. Wo hieß der kleine Vampir? Da hieß der... Hans-Peter Geiermeier oder so?
Hans-Erich? Hans-Albers-Peter?
Hans-Heinrich,
natürlich. Ja.
Jetzt gespielt von Michael Keaton. Nee, dass ich so witzig finde, das war doch in Birdman der Witz, dass er so einen Birdman gespielt hat und dann aber keine weiteren Superhelden.
Ist halt voll Meta, ey.
Das ist wirklich so Meta, ist postironisch, glaube ich, wirklich. Das ist es, das verstehe ich nicht mehr. Das ist wie, wenn die Leute sich jetzt so komische Mönchsfrisuren schneiden und weiße Fila-Mützen aufsetzen, ich bin raus. Ich weiß nicht mehr, was der Style ist, liebe Eisenbahnstraßen-Kids in Leipzig und genauso Michael Keaton.
Was fehlt dann in den Haaren?
Vieler Mützen, habe ich, glaube ich, gesagt.
Ach, und
so Mönchsfrisuren. Also es fehlt nur noch diese
Tonsur oder so. Ja.
Also nee, ich meine vorne eher dieser Prinz Eisenherz-mäßige Pony.
Achso, das Ostblock-Pony ist zurück, oder was?
Ja, da alles Mögliche, alles, was wir früher, was man nur von saufenden Alkis vom Lidl kennt, ist jetzt wieder.
Ist jetzt auch so. Ja, gut, da wird es wieder Zeit für den Kampf gegen Gut und Böse, glaube ich. Wir müssen das Feld von ganz woanders aufräumen.
Ich glaube, es ist aber auch immer so, denke ich mir, die Avantgarde, die muss natürlich auch wirklich vorausrennen und da ein paar Leute rennen halt gegen die Wand oder in die Gosse. Also das ist halt wirklich so. Irgendwer muss die Styles ersetzen und natürlich. Das heißt, irgendwer muss auch die richtigen Scheiß-Styles, die keine werden, ausprobieren. Naja, so viel zu diesen Trailern. Spider-Man-Film kann vielleicht ganz okay werden. Justice League, ich prophezeie, das wird der größte Schrott und ich verstehe nicht so ganz, wo der Hype herkommt nach Suicide Squad und
Batman und Superman. Ich finde, das hätten auch so ein Anwaltsdrama machen können, irgendwie Liga der Justiz oder sowas. Was ist mal geil gewesen?
So ein paar gestandene. Alle mit so verbundenen Augen, Schwertern und Wagen in der Hand.
Ja.
Willkommen.
Und dem bürgerlichen Gesetzbuch.
Und dem bürgerlichen, ja, und dem Grundgesetz. Willkommen zur Hörerpost. Tom hat uns geschrieben, was er denn in Lagos macht. Falls sich jemand erinnern kann, vor 2 Wochen hat er geschrieben, dass der Pencast seine liebste deutschsprachige Unterhaltung ist, während er in Lagos gerade fällt, forscht. Dann wollten wir wissen, was machst du denn da? Er hat geschrieben, guten Morgen aus Lagos, die Herrin. Da letzte Woche die Frage aufkam, was ich hier tue, wenn ich nicht gerade euren Podcast höre. Ich bin Ethnologe und forsche hier immer mal wieder für einige Monate für meine Dissertation zu zeitgenössischer Popmusik in Nigeria. Für euch interessanter wäre vermutlich die nicht gerade kleine Filmindustrie hier, aber auf euren Nollywood-Cast warte ich bisher vergebens. Zwinker-Smiley. Ansonsten gibt's nun wirklich nichts zu meckern. Ich hoffe, ihr habt noch möglichst lang genug Zeit, jede Woche aufzunehmen, denn ich würde den Podcast sehr vermissen. Tom. Vielen Dank für die Mail. Ich würde sagen, Nollywood-Cast können wir gerne mal irgendwann machen.
Ja, danke für die Mail auf jeden Fall. Ich frage mich allerdings ganz ehrlich, Tom, hast du wirklich damit gerechnet, dass wir von alleine darauf kommen, einen Nollywood-Cast zu machen? Also,
Nolli vielleicht aber, in der Halfpipe.
Ich wollte gerade sagen, so dein
Nolli ist mein Witz.
Wirklich?
Ja. Aber
ich würde jetzt
gerne
über seine letzte Skaterwitz-High-Five geben.
Er soll mal ein paar Filme vorschlagen aus Nollywood, die wir uns mal angucken sollen und dann bitte. Und ich muss auch noch sagen, Dissertation, Popmusik in Nigeria klingt auf jeden Fall schon mal spannender als alles, was ich in meinen gefühlt 20 Jahren Studium bis jetzt gemacht habe.
Klingt spannender, cool. Klingt aber auch ein bisschen wie ausgedacht, Tom. Das weißt du selber.
Das ist keine
wirkliche Wissenschaft, Popmusik in Nigeria.
Ich dachte vor allen Dingen mal, Feldforschung hätte nur was mit Agrikultur zu tun.
Hätte ich auch vermutet, in der Tat.
Aber Tom, ich denke mal, du hängst ja dann wahrscheinlich in Nigeria mit irgendwelchen coolen Musikern rum, die geile Musik machen und die ja wahrscheinlich auch nicht bei der GEMA sind. Dann schick uns doch mal ein paar Songs von denen oder sowas, spielen wir gerne als Outro von dem Cast, aber nur natürlich, wenn die so richtig tight sind, wie die Musik, die wir sonst immer spielen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum ersten Film dieses Casts. Wir haben schon mal drüber gesprochen, wir machen es nochmal. Wir haben sogar schon mal drüber gesprochen. Ja, genau, wir haben schon mal drüber gesprochen, dann über das Remake gesprochen, jetzt remaken wir dieses Gespräch.
Über das Remake, das ist
Ghost
Meta.
In the Shell.
Ghost in the Shell, known in Japan as Mobile Armor Right Police. Goes in the Shell is a 1995 British Japanese science fiction anime based on the manga of the same name by Masamu Nishiro. The film was written by Kazunori Ito and directed by Mamoru Oshii and stars the voices of Atsuko Tanaka, Akiro Otsuka and Iemayoka Yumi. Ghost in the Shell was a Japanese and British international co-production. Ayo Maya. Shushine Kunuru. That was produced by Kodan Shine Association with Bandai Visual and Manga Entertainment, with production IG serving as the animation studio.
Ja, weil du mich ja neulich darauf hingewiesen hast, was sage ich immer? Los geht's, glaube ich.
Geht los.
Sowas, ja. Ja, Ghost in the Shell. Ja, in der nahen Zukunft sind fast alle Menschen aufmontiert. Boah, ich habe das echt, glaube ich, schon dreimal gesagt. Wir hatten einmal den Ghost in the Shell Cast.
Ja, da hast du auch schon die Zusammenfassung gemacht. Das in ist jetzt die Zeitschleife. Du bist jetzt für immer in dieser Scheiße gefangen. Ja, musst jetzt Scheiße, immer jeden Tag Ghost in the Shell erklären.
Mein Cyberbrain ist jetzt gefangen. So, fast alle Menschen sind augmentiert mit sogenannten Cybernetics. Sie pushen damit Kraft, Sicht und sogar Intelligence. Der Roboterkonzern Hanka Robotics hat es nun sogar geschafft, einen Körper, eine Shell zu schaffen, in der man ein menschliches Gehirn, weiß ich nicht, implementieren oder integrieren, ich bleib mal bei implementieren, auf jeden Fall kann man so ein Gehirn reintun. Und da ist es natürlich nur praktisch, dass Myra Killian, gespielt von Scarlett Johansson, die einzige Überlebende einer Attacke von Cyberterroristen ist und ihr Körper vollkommen im Eimer. Ja, so wird sie als Testsubjekt ausgewählt und schließlich auf Geheiß von Roboterfirmen-Chef Cutter als Antiterroragentin ausgebildet. Ja, ne? Also kennt man ja, man geht ins Krankenhaus ruckzuck, bist du Polizist, sag mal. Das ist eigentlich schnell gemacht. Mütze, Hut, Gummiknüppel, los geht's. Ja, so begibt es sich, dass Scarlett Johansson alias, naja, da haben wir ja schon gesagt, im Rang eines Majors Mitglied in der Sektion 9 geworden ist. Das ist eine Antiterroreinheit und ja, nach der Vereitelung eines Anschlags auf diese Roboterfirma fängt die Majorin aber an, sich Fragen zu stellen, als sie nämlich erfährt, dass das Cyberbrain einer mechanischen Geisha gehackt wurde. Sie beginnt. Ja, sie beginnt unter Halluzinationen zu leiden und gleichzeitig wundert sie sich immer mehr darüber, dass sie fast nichts über ihre Vergangenheit weiß. Und so taucht sie dann ab in das gehackte und gehackte Cyberbrain, die KI der Geisha, künstliche Intelligence, und beginnt damit die Schnitzeljagd auf den Cyberterroristen und sich selbst. Ja, Freunde, Ghost in the Shell, war das was oder war es eher Ghost in the Scheiße?
Ein Geist geht auf den Seychellen um. Es ist spannend wie eh und je.
Oh Mann, ey.
Ja.
Liebe Indie-Verleiher, die uns immer eure deutschsprachigen Filmscreener schicken. Wir sind auch seriös manchmal. Manchmal, wenn wir eure Filme besprechen, bei sowas nicht. Ja, so jetzt ist natürlich die Frage, wie sprechen wir über den Film ohne, das macht man ja so eine Synthese aus unseren beiden Meinungen. Die waren wahrscheinlich noch unterschiedlicher im letzten Cast, aber jetzt, da wir ja noch so halb noch als Echos der Vergangenheit sie hören, ja, werden wir wahrscheinlich beide das Gleiche sagen. Und dieses Gleiche ist, ja, der Film sah geil aus, die ja. Action war ganz okay, aber nicht so schlau wie der ja. Film vorher.
Nächstes so. Segment.
Und weiter geht's. Ich habe mir nochmal angehört, es ist nämlich jetzt wirklich soweit endlich, dass wir brauchen niemand anderen mehr. Wir können einfach nur unsere eigenen Meinungen aus der Vergangenheit uns anhören zu Sachen und dann wissen wir das nämlich. Denn mir war gar nicht mehr so klar, ich wusste noch so ein bisschen, irgendwas hatte ich zu kritteln an Ghost in the Shell, am Original von 95, ich wusste nicht mehr genau, was es war. Hör ich mir doch einfach nochmal den Cast an, den ich schon zum Thema aufgenommen habe. Geil, da ist ja meine Meinung. Da kann man auch, falls man sich interessiert für unsere Meinung eben zum Anime-Klassiker und die Meinung von uns Vieren hören. Jetzt gibt's nämlich nur die von dir und mir, Max, denn Horst, du hast den Film gar nicht schauen können. Beim Original haben wir damals gesagt, dass der Look toll ist, dass die Welt so melancholisch ist. Dass der Film auch als eigenständiger Actionfilm und Crime-Thriller funktioniert, dass uns die Charaktere ein bisschen zu öde sind und, da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass der Film total schwer zu verstehen ist, obwohl dir alles die ganze Zeit erklärt wird vom Film. Also Leute babbeln ja wirklich nur über die Technik und über Section 9 und Section 6 und The Puppet Master und man weiß nie so richtig, was los ist. Als Gesamtpaket fanden wir das aber richtig cool und haben auch so ein bisschen gesagt, dass das 95 wahrscheinlich auch einfach überwältigend war, wo die Leute noch gar nicht wussten, was ein Anime ist. In dem neuen Film ist es so, dass es einen anderen philosophischen Konflikt gibt als den im Originalfilm. Ohne den Originalfilm jetzt komplett spoilern zu wollen, geht es ja da eher darum, dass eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erhält und dann wird die Frage gestellt, was resultiert daraus? Welche Handlung und welche Gefühle würde vielleicht eine künstliche Intelligenz dann haben, sobald sie ein Bewusstsein hat? Und da waren die großen Fragen, will man vielleicht dann geboren sein? Will man vielleicht sogar sterben, weil das eben was Menschliches ist, was man nicht erfahren kann? Oder will man sich reproduzieren? Und das war eben in diesem Film anders und deswegen fand ich den auch nicht ganz so gut. Und bei dir ist ähnlich, Max, ne?
Ja, mir driftet es ein bisschen zu sehr ab, also wurde sich zu sehr fokussiert auf dieses, ja, was ist mit ihrer Vergangenheit und ja, und eben darauf, dass man hier auch noch so eine Mission zu erfüllen hat, was ich finde auch im Original nicht so Hauptpunkt war irgendwie. Natürlich gab es auch irgendwie ein Ziel, aber warum die dann am Ende gegen einen Spinnenpanzer kämpfen musste, habe ich bis heute eigentlich nicht wirklich verstanden, nur so halb zumindest. Mhm. Und ich fand, das war hier, ich hatte das Gefühl, hier war das ein bisschen mehr im Fokus. Aber das hat mich auch alles nicht wirklich gestört, weil ich möchte da eigentlich gar nicht, auch gar nicht wirklich, wirklich gar nicht so viel rummeckern, weil du hast ja auch schon angesprochen, man hier visuell so gut unterhalten wird, weil die Komposition ja auch ähnlich toll ist wie im Original. Natürlich ein bisschen anders. Natürlich haben wir hier mehr 3D, gerade diese Hologramme, an denen man das erkennt und an der Drehbrille, die man aufhat, wenn man leider keine 2D-Vorstellung hat. Ja, da finde ich, kriegt man die Zeit gut rum. Und unabhängig davon, dass ich das Original, zumindest der prätentiöse Anteil in mir sagt halt, naja, es war ein bisschen philosophischer und es wirkte ein bisschen mystischer und irgendwie verquerer und ein bisschen schwieriger. Und der Teil will halt sagen, das fand ich besser, aber eigentlich war es aber insgesamt ein echt ein tolles Kinoerlebnis, was ich sagen muss. Und ich finde auch, dass Scarlett Johansson gut gepasst hat für die Rolle. Wir können natürlich auch nochmal drüber sprechen, über diese ganze Whitewashing-Geschichte, klar. Aber insgesamt haben mir die Charaktere eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ja.
Ja, ihr meintet ja, ich meine mich zu erinnern, dass ihr auch gesagt hattet, jetzt wird's richtig interessant, dass es halt einfach ein bisschen schade ist, weil diese Geschichte der Protagonistin, die ihre Vergangenheit nicht mehr kennt und dann irgendwie sich auf die Suche danach begibt, die ist halt schon auch einfach ziemlich abgenudelt, oder?
Ja.
Also
ja.
So, keine Ahnung, Jason Bourne und was weiß ich was, das hat man ja wirklich ständig. Oder ja. In jedem zweiten Computerspiel, wo irgendwie der Held am Anfang aufwacht und sich an nichts erinnert und dann langsam kommen die Teile der Vergangenheit zurück. Und nichts ist so, wie es schien. Und das ist ja auch ein bisschen schade, oder? Dass man da auf so eine alte Geschichte zurückgreift.
Einmal das, finde ich. Und vor allem, was auch mich vor allem auch stört, ist das, obwohl wir halt viel mehr noch als im Erscheinungsjahr, ne, also 95 ist rausgekommen, wir sind ja 2017, wir leben viel mehr im Moment schon verknüpft mit Technik. Wir sind ja, leben eigentlich schon ja vergleichsweise hochtechnisiert, wie auch immer. Und leben ja schon, sind ja schon konfrontiert mit Auswirkungen, so vom Leben, mit einer eben jener Gesellschaft. So. Und ich finde es interessant, dass Hollywood für mich da gar nicht hinbekommen hat, das mal irgendwie zu diskutieren, so das Leben mit den Sachen. So. Und ich meine, wir haben ja auch schon Hirnforschung und was weiß ich was und Leute versuchen, irgendwie Menschen mit dem Computer zu verbinden oder was weiß ich was. Das sind ja so weit nicht weg. Und da hat man hier, finde ich, wenig geliefert, also nicht wenig mehr geliefert als ein normaler Actionfilm, inhaltlich.
Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man den alten Film fand und ob man den überhaupt kennt oder nicht. Und ich glaube, man kann das dann dem Film zum Vorteil oder auch zum Nachteil auslegen, dass man sich hier auf so eine persönlichere Geschichte fokussiert hat. Es geht ja wirklich darum, dass Major Kusanagi oder Myra oder wie sie da heißt in dem Film, dass sie nicht genau weiß, wer sie ist. Sie ist diese Elite-Soldatin. Sie weiß noch, ihre Eltern wurden bei einem Anschlag getötet. Sie war ein Flüchtling und deswegen hasst sie natürlich jetzt die Terroristen und will gegen sie kämpfen. Da, du hast es kurz so ein bisschen ironisch erwähnt, in der Vorstellung des Films, fand ich es auch relativ unrealistisch, dass man dann wirklich zur Kampfmaschine wird, wenn man noch weiß, dass man das vorher nicht war. Also sie weiß ja nicht mehr alles über ihre Vergangenheit, aber diesen Schritt finde ich ein bisschen seltsam. Aber man könnte eben auch das Argument voranbringen, dass im alten Film der Major eben sehr blass bleibt und dass jetzt hier ihr mehr Charakter gegeben wurde und mehr Persönlichkeit und man sich vielleicht ein bisschen mehr mit ihr auch identifizieren kann. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt sollte im alten Film, aber das ist hier mehr drin. Das Problem, was ich eher sehe, ist, dass man diese Geschichte darüber, dass man nicht weiß, wer man ist und sich jetzt in so einem fremden Körper befindet, das fühlt man hier nicht so stark, wie man es in anderen Filmen oder Serien tut. Zum Beispiel Westworld. Da geht's ja auch ganz viel darum. Sind meine Erinnerungen wirklich echt oder nicht? Habe ich das wirklich erlebt? Und da wird sich eben die Zeit genommen, auch das ein bisschen auszuspielen für die Charaktere. Und das ist was, was Ghost in the Shell, dem Reboot, jetzt ein bisschen abgeht, finde ich. Der ist nicht so super aufgeregt geschnitten wie manch anderes Action-Kino, aber er nimmt sich trotzdem nicht genug Zeit. Manchmal einfach nur für einen Moment und auch für seine Settings. Und da können wir vielleicht nochmal kurz über den visuellen Aspekt reden, Max. Der alte Film hat da gibt's so ein Video von The Nerdwriter dazu auf YouTube. Ich finde nicht alles super gut, was der macht. Der macht so Visual Essays. Aber da sagt er, dass es diesen einen Moment gibt in Ghost in the Shell in der Mitte, wo nur so Häuserfronten gezeigt werden. Da sieht man sie selber nochmal so als, wie heißt das, Mannequin, als Anziehpuppe. Und da ist dann ziemlich viel drin und er schafft auch so eine Ruhe. Und das macht der neue Film leider nicht. Und er hat auch nicht die viele von diesen weiten Aufnahmen. Deswegen sieht's ein bisschen aus wie Fernsehfilm, in dem aber ganz, ganz viele Ebenen an geilen Hologrammen reingepackt wurden. wurden, sodass es trotzdem einen staunen lässt, finde ich, wenn man das sieht.
Ja, das ist auch absolut so, ja. Ich merke gerade, es ist echt schwierig. Ich muss gerade überlegen, was ich... Ja, das finde ich aber auch mit den Hologrammen. Christian, das weißt du aber auch. Das habe ich dem letzten Cast schon gesagt. Warum mit deiner
Mann verschreckt? Was fandst du, weißt du noch, hast du vielleicht noch, wenn du, vielleicht weißt du noch irgendeine Szene aus dem Film, die du besonders irgendwie visuell beeindruckend fandest? Weil das habe ich gemerkt, als ich in Thailand war und den Cast gehört habe, aber die Filme nicht gesehen hatte, konnte ich mir manchmal nicht vorstellen, worüber ihr redet. Da habe ich mir überlegt, manchmal sollte man mehr manchmal visuell was beschreiben, aber das ist auch oft einfach schwierig, finde ich. Aber hast du zufällig noch so eine Szene im Gedächtnis?
Auf jeden Fall. Eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat, ist aber auch eine Szene, die mir auch im Original gut gefallen hat, aber das tut ja nichts zur Sache, ist, als sie sich diese Verfolgungsjagd zu Fuß liefert und dann durch diese Slums läuft, in so einen Häuserkomplex, der so an die reale Stadt, so Kowloon City wohl angelegt ist, wie ich mal gelesen habe, was einfach so ein riesiger... Ja, unfassbar großer Komplex ist, so Plattenkomplex, so einfach was, ich glaube ich, wie 10.000 Menschen in einem Haus leben. Also es ist halt wirklich unvorstellbar, was eigentlich so eine eigene Welt für sich ist. Und gut, wenn man dazu noch Sachen anliest, dann bekommt dieser Bau selber oder diese Szenerie sowieso noch mehr Gewicht. Aber auch unabhängig davon ist das irgendwie eindrucksvoll und ich finde, es ist eine tolle Szene, als sie dann eben in dieser Häuserschlucht steht im Wasser. Gefällt mir das Bild. Das fand ich irgendwie toll inszeniert, auch schon damals. Und aber es gibt viele solcher Momente, finde ich. Und ich muss ja sagen, es ist ja Wahnsinn. Ich finde, dieser Film sieht ja auch so gestochen scharf aus. Das ist ja unnormal. Also so guckt man ja nicht mal, ne? Also ich finde das...
Und ich weiß genau, was du meinst. Und ich muss mich natürlich noch mal kurz aufregen. Ich musste den hier in 3D gucken. Jetzt zu diesem Cast hätte ich ihn wahrscheinlich noch mal in 2D sehen können. Das kotzt mich ein bisschen an. Natürlich wissen die vielleicht vom Kino nicht, dass es Podcaster gibt, die das unbedingt schnell gucken müssen, aber noch nicht auf alle Pressevorführungen dürfen. Aber bei uns ist es ganz oft so, dass dann 2 Wochen später gibt es dann eine Originalversion-Vorführung von einem Film. Ja. Also so ein Film kommt ins Kino und dann am übernächsten Sonntag kannst du den im Original angucken oder es gibt dann einmal eine in 2D. Und da würde ich doch wirklich hoffen, dass irgendwann die Filme einfach ganz normal wie früher mal angeboten werden. Ich finde, bei dem Film hat 3D so einen leichten Reiz, weil so viele Bilder voreinander geschichtet sind durch diese Hologramme, dass man ein bisschen reingezogen wird in die Welt. Das ist auch schon ein bisschen cool, aber der Effekt verfliegt halt wieder nach 10 Minuten. Ihr kennt das
absolut.
Da achtet man ja dann irgendwann nicht mehr drauf. Und was ich noch mochte, ist wirklich die vielen Details. Also da gibt's dann jeder ist ja da so ein bisschen Cyborg und dann kann diese eine Doktorin da ihre Augen absetzen oder es gibt am Anfang die Szene, wie, die kennt ihr ja, diese Geburt aus dem Original Ghost in the Shell und dann wird das Gehirn eingesetzt und dann sind dann diese Drähte, die das verbinden, diese Kabel und die bewegen sich wie so Tentakel ganz langsam im Wasser. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe zum Detail drin, in ganz vielen Szenen, die nicht drin sein müsste. Und ich habe auch einen älteren Trailer gesehen, da gibt's diese ikonische Szene, wie sie das Haus runterspringt, dieses Hochhaus. Und in einem neueren Trailer und auch im Film ist die noch detaillierter. Also da schwimmt da noch so ein Koi-Karpfen irgendwie Hologramm rum. Ja. Und das ist irgendwie cool. Also das ist wirklich tatsächlich, würde ich sagen, ein Erlebnis. Und deswegen kann man den anschauen. Kurz nochmal, haben wir letztes Mal nämlich tatsächlich nicht drüber gesprochen. Einfach vergessen, finde ich auch wichtig. Vielleicht ist es auch dann doch nicht so wichtig uns gewesen. Aber du hast es gerade angesprochen, diese Whitewashing-Geschichte. Das ist ja interessant mittlerweile, das kommt ja wirklich ganz viel so auf Social Media und auf Twitter und sowas vor. Und man hat nicht immer, verstehe ich genau, wer sich über was jetzt genau exakt aufregt. Also es ist oft so, glaube ich, dass man gerne auf so einen Aufregerzug auch mit aufspringt. Und ich will nicht sagen auf jeden Fall, dass nicht auch eine amerikanische Asiatin hätte gecastet werden können in der Rolle. Aber es ist manchmal auch ein bisschen, wird's heißer gekocht, als es gegessen wird, glaube ich. Ich habe jetzt es so verstanden. Der Original Ghost in the Shell ist ja ein japanischer Film. Deswegen zählt der Major eigentlich eben als japanischer Charakter, obwohl ja so vom Äußerlichen ist ja bei ganz vielen Anime-Charakteren so sehen eher aus wie weiße Leute eigentlich. Und deswegen, was ich jetzt verstanden habe, ist nicht, dass man offiziell politically correct will, dass das eine Japanerin spielt, sondern dass es eine Asian American spielt, weil die nie irgendwelche geilen Filmrollen kriegen. Also es hier quasi eine Chance gegeben hätte, einer asiatischen Amerikanerin eine Rolle zu geben. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Ist cool, aber ich muss auch sagen, Scarlett Johansson hat es für mich gut gemacht, hätte ich nicht gedacht, aber ich fand das glaubwürdig und ist halt hier wahrscheinlich so ein bisschen so ein Grenzfall, wenn man jetzt in die Originalthematik reingeht, muss man sich wahrscheinlich darüber unterhalten, sind alle Manga-Charaktere weiß oder nicht oder sonst was, ne?
Oh, ich mag da gar nichts zu sagen.
Ja. Hast du was dazu zu sagen, Horst? Du bist ja auch bei solchen Themen immer eigentlich ganz vorne mit dabei.
Ja, nö, aber du hast es schon ganz richtig zusammengefasst, die Kritik daran. So, das ist halt einfach, es wäre hier wirklich einfach auch, ja, dann doch irgendwie wahrscheinlich etwas passender gewesen, eine amerikanische, asiatische Frau zu casten. Und da gibt es genug, die das auch gut gemacht hätten. Und deswegen, also das ist so die Argumentation, die unterschreibe ich auch voll. Letzten Endes, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Genau. Ja, ist immer wieder, also glaube ich, eine Diskussion, die oft wieder auch im Podcast wir hier mal ansprechen werden. Auch wenn ihr da draußen eine Meinung habt, schreibt uns gerne podcast@drpeng.de.
Ich muss halt, Entschuldigung, das eine sage ich noch, vielleicht noch sagen. Ich finde, hier hat es aber tatsächlich, das Casting trotzdem Sinn ergeben für mich. Also Scarlett Johansson, wie sie die Figur des Majors verkörpert hat, hat gepasst. Auch optisch, finde ich. Wir hatten das ja mal so ganz krass mit diesem Whitewashing, bei diesem schrecklichen Film Gods of Egypt, wo man ja wirklich sich gefragt hat, was macht das Weißbrot hier in Ägypten, so ungefähr, in Australien. Auf dem Surfbrett. Ich finde, aber hier hat das trotzdem, war das nicht so, dass ich mich komplett gefragt habe,
Nee, fand ich auch nicht.
Auch künstlerisch daneben, das meine ich, weil das war es nicht.
Sie haben ja lustigerweise auch, das muss man ja sagen, es gibt ja eine Begründung, auch sogar im neuen Ghost in the Shell Film, mit der man sich erklären kann, warum es eine Weiße ist, ob das jetzt unbedingt in den Film noch rein musste. Also es wird ja nicht quasi plakativ gesagt, aber es hat so eine Herkunftslogik dann doch, die einem am Ende klar wird. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es noch ganz interessant, dass einfach, es gibt ja auch diese neue Marvel-Serie Iron Fist, wo der Charakter ja auch ursprünglich in den Comics ein Weißer war und die Fans jetzt aber gehofft hätten, dass Marvel einen Asiaten nimmt, weil das besser zu diesem Kung-Fu-Setting passt. Und dann wird's halt irgendwann so komplex für mich, dass ich irgendwann denke, okay, ja, also alles, was, glaube ich, irgendwie zu mehr Gleichheit und besseren Jobs für alle führt und sowas, ist wahrscheinlich positiv.
Aber habt ihr den Trailer zu Iron Fist mal gesehen? Der sieht ja auch so richtig schäbig aus.
Soll ganz schlimm, also endlich, das ist, glaube ich, die erste Serie, die glaube ich, unserem Urteil über diese Serie jetzt auch gerecht wird, auch von den anderen Rezensenten. Also das ist wirklich scheinbar wirklich so schlecht, wie wir auch dachten, dass Jessica Jones so ist. Aber keine Ahnung. Kurz zurück zu diesem Film. Ja. Wir haben jetzt viele negative Sachen angesprochen. Ich finde es trotzdem ein geiles Kinoerlebnis. Ich finde es trotzdem löblich, dass man geschafft hat, einigermaßen guten Anime zu verfilmen und auch einigermaßen das ein bisschen auch zu ändern. Also man kann sagen, es ist dümmer geworden. Man kann aber auch sagen, es ist einfach jetzt anders. Es ist eine andere Geschichte, die erzählt wird. Und ich finde es okay. Von mir gibt es 7 von 10 Punkten für Ghost in the Shell. Aber man hätte es in einem perfekten Remake, hätte man die Original Geschichte und Idee noch weiter gedacht. Und hier ist man eigentlich hinterm Original zurückgeblieben, ist aber trotzdem okayer Film.
Genau, das wäre auch eigentlich mein, und das wäre mir auch wichtig, ist eigentlich auch der einzige Hauptkritikpunkt, beziehungsweise das wäre noch ein Wunsch von mir gewesen oder meine Erwartungshaltung war so, dass ich gehofft habe, dass sie es ein bisschen weiterentwickeln, wie du sagst, was jetzt nicht getan wurde, trotzdem und unterm Strich bleibt für mich aber eigentlich wirklich ein tolles Kinoerlebnis. Mir hat das schon Spaß gemacht. Und auf jeden Fall, wenn man anguckt, also es lohnt sich der Gang ins Kino, finde ich schon, ob man 2D, 3D mag, weiß nicht, wenn man in Berlin wohnt, gibt es den auch in 2D, das ist natürlich ein bisschen praktischer, da muss man halt sehen. An sich von mir gibt's schon auch eine Empfehlung für wirklich eigentlich, ja, schon tolles Unterhaltungskino. Und man muss auch sagen, ich habe ja hier ein bisschen rumgekrittelt von wegen, das wäre ja irgendwie so ein bisschen actionlastiger. Ich habe ja die Serie auch komplett geguckt und da gibt's auch genug Folgen, wo nicht so viel passiert. Und manches wirkt auch eher nur ein bisschen clever, weil man kurz mal über irgendwas Philosophisches sabbelt und dann schießt man halt wieder rum. Ist vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Schein als sein. Insofern eigentlich alles tutti und eigentlich war vielleicht am Ende sogar auch Ghost in the Shell eigentlich genau so, wie es immer war, vielleicht auch einfach und auf jeden Fall sehr gut verfilmt. Soweit.
7 Punkte. Alles klar, Ghost in the Shell ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Horst, nochmal, guckst du dir den an oder nicht?
Vielleicht. Also wenn ich irgendwie die Zeit habe, den auf Original Englisch und 2D zu sehen, dann gehe ich vielleicht nochmal rein. Ansonsten auf DVD dann vielleicht. Ja, natürlich,
ja. Wenn ihr den Film da draußen vor den Mikro, vor den Lautsprechern oder inzwischen den Kopfhörern, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film und das ist The Discovery von Netflix.
Ich gehe mir kurz ein Bier holen und mach das Licht an. The Discovery ist ein britisch... Was ist daran so witzig?
Die lange Pause, bevor du angefangen hast zu sprechen. Ja, los, was ist es denn? Ich kann es mir jetzt gar nicht vorstellen, was das sein soll.
Du hast viel zu wenig gesagt in der Einleitung.
So, ich versuch's nochmal. The Discovery ist eine britisch-amerikanische romantische Sci-Fi-Geschichte.
Was denn nun?
Ja, das frage ich dich. Es ist der zweite Film von Charlie McDowell. So viel kann ich verraten. Romantische Sci-Fi, denkt ihr euch natürlich, da hatten wir doch schon mal was. Richtig, der erste Film von Charlie McDowell, der hieß The One I Love, haben wir auch im Pencast besprochen und für gut befunden, da erinnert ihr euch bestimmt noch dran, war mit Mark Duplass und Elizabeth Moss, die auf so eine, ja, auf so ein Wochenende zu zweit sind, um ihre Beziehung zu retten, und dann ging's da Sci-Fi-mäßig aber mal so richtig ab und am Ende war alles völlig verwirrend und man wusste gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Der legt jetzt also, der Herr McDowell, nochmal mit Discovery nach seinem zweiten Film. Diesmal sind unter anderem Jason Segel, Rooney Mara und Robert Redford mit von der Partie. Worum geht's? Robert Redford spielt den Wissenschaftler Thomas Harbour. Und der hat wissenschaftlich belegen können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ist damit dann auch an die Öffentlichkeit gegangen, konnte aber nur beweisen, dass da was ist und nicht was da ist. Nichtsdestotrotz hatte das einen rasanten Anstieg der Selbstmordrate zufolge. Denn jetzt, wo man die Gewissheit hat, dass da was ist, wollen viele Leute rübermachen, als wäre es 1989. Nicht aber der Sohn des Forschers, gespielt von Jason Segel, der heißt Will und will seinem Vater davon überzeugen. davon überzeugen, dass es vielleicht doch nicht ganz so gewiss ist. Und da denkt also, sein Vater hat diese ganzen Leute auf dem Gewissen und fährt also zu ihm auf eine Insel zurück, wo er mit seinem Bruder weiter forscht und will die beiden davon überzeugen, dass sie damit aufhören sollen und halt an die Öffentlichkeit gehen sollen mit einem Statement, dass das alles gar nicht stimmt, damit diese Suizide ein Ende haben. Auf dem Weg dorthin lernt er die junge Frau Ayla kennen, die wird von Rooney Mara gespielt, und verhindert kurz darauf einen Selbstmordversuch ihrerseits. Er nimmt sie dann mit zu seinem Vater und seinem Bruder, die in so einem riesigen Haus so eine, ja, eigentlich fast zumindest mal kultartig erscheinende Gemeinschaft um sich versammelt haben. Und da werden so alle gemeinsam arbeiten da an einer so Maschine, die das Leben nach dem Tod nicht nur beweisen wirklich, sondern auch erfahrbar oder erforschbar machen soll. Und ja, dann geht es also darum, diese Maschine zu bauen, und diese Maschine wirft letzten Endes aber dann doch eigentlich nur mehr Fragen auf, als dass sie welche beantworten würde. Und Will und Ayla kommen sich auf der Suche nach Antworten dann langsam näher und es entwickelt sich so ein kleines Liebesgeschichtchen da zwischen den beiden. Dann wird alles zunehmend hauptsächlich verwirrender und man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, was los ist. Aber wer weiß das schon, ne? Jetzt seid natürlich ihr gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn ja, in welchem seiner Leben sollte man sich diesen Film angucken? In diesem?
Ich glaube, in einem Leben, in dem alle Menschen Hunde sind, denn da passt Jason Segel, glaube ich, ganz gut rein, so mit seiner Art des Schauspielerns, mit diesem blöden Labrador-Blick die ganze Zeit. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, für mich ist das nicht so richtig ein Schauspieler, und ich finde auch, ich glaube, da habe ich auch versucht, so ein ganz komisches Wortbild zu bilden letztes Mal. Ich werde es nochmal versuchen. Das ist ein guter Aufhänger, der Film hat einen guten Aufhänger mit der Grundfrage, aber es ist ein bisschen so, als hätte man seine Jacke eben im Club da abgegeben und aufgehängt, dann durchgefeiert, dann irgendwie rausgerannt, in den Park gekotzt, dann zur Arbeit, und dann fällt einem auf, ach ja, meine Jacke ist ja noch im Club, und dann wieder zurück, um den Aufhänger da wieder abzuholen und dann den Film zu Ende zu bringen. Und ich finde, genau so ist es hier, dass du denkst, geil, es gibt das Jenseits, die Leute bringen sich um. Ist ja eine super Idee, das dachten sich wahrscheinlich auch die Leute bei Netflix, die den Film gekauft haben. Dann muss man aber leider noch einen Film machen, und dann gibt's dann irgendwie so lustige, wir klauen eine Leiche-Szenen, so ein bisschen Wes Anderson-mäßige Sachen, dann so kultige, ja, also dann so Kultgeschichten, ja, so Scientology-Kram, und dann ein bisschen auch wieder, Jonathan Frakes mit X-Factor, so ein komischen Tele-Gehirn-Fernsehen, was sie da haben. Also, der will viel, der Film, und wenn man wohlwollend ist, dann ist es ein okayer Nachmittag, aber ich fand den auch echt ein bisschen blöder eigentlich.
Ja, Robert, Rotfurz, heißt es ja auf Englisch. Das war nicht so lustig. Scheiße, ich hab mir das irgendwie anders. Lass mal. Macht ja nix. So, jetzt sage ich wieder was Gutes. So, ja, wir haben ja so eine Liebesgeschichte, halt, genau, dieses philosophische Kammerspiel. Das aber genau, bisschen zu sehr nur einen guten Aufhänger hat, wie ich finde. Also der Film beschäftigt sich für mich, beziehungsweise gibt dem Zuschauer wenig mehr als diesen, stell dir das mal vor, wenn wir wissen würden, was war, wie wäre denn das überhaupt so, wenn wir dann sterben und dann geht's noch weiter. Oh, ich bin so eloquent heute. Ja, stellt euch das mal vor, diesen einen Moment. Damit, ich finde, das ist jetzt, was er emotional bei mir zu viel geliefert hat. Also ja. Da geht's halt und es geht inhaltlich wenig weiter so. Grundsätzlich, genau, super Thema. Was ich auch ein bisschen, ich fand diese Comedy-Elemente okay, die haben das für mich auch den, haben auch dafür gesorgt, dass ich mich nicht gelangweilt habe. Das hat mich also, hat er wirklich für mich eigentlich positiv irgendwie zur Unterhaltung beigetragen. Trotzdem, ich glaube, es ist dieses, dass ein Film seinen Ton finden muss. Und ich fand, das war hier vielleicht manchmal ein bisschen off, weswegen ich mir vorstellen kann, dass du zum Beispiel, Christian, halt sagst, so irgendwie hat das für dich da nicht reingepasst. Weil man manchmal dachte, hier wird's jetzt irgendwie so ein bisschen scientific und diese ernsten Gespräche mit irgendwie Robert Redford und er quasselt da irgendwie was vor sich hin. Mhm. Und dann auf der anderen Seite hast du trotzdem noch so ein bisschen so eine quirkige Comedy, die da auch mit rein will, irgendwie so ein bisschen zumindest. Fand ich auch ein bisschen eigenartig, aber auch nicht schlecht. Nur so ein bisschen,
Ja. Ich finde gerade im Vergleich zu The One I Love, dem ersten Film von McDowell, da haben wir, glaube ich, damals sehr positiv uns darüber geäußert, wie gut dieser Film diese Balance schafft zwischen einer Liebesgeschichte oder einem Liebesdrama und dieser Sci-Fi-Ebene. Und ich finde, das schafft dieser Film hier eigentlich sogar erstaunlich schlecht. So, also da bei The One I Love war das wirklich irgendwie verflochten und das eine hat das andere begünstigt und was weiß ich was. Und hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das läuft so nebenbei und fühlt sich eher so wie ein normaler Sci-Fi-Film an, wo irgendwer noch so ein Liebesdrama mit reingequetscht hat, dann, damit halt irgendwas passiert, keine Ahnung. Ja. So, und das fand ich ein bisschen sehr schade, weil so die Beziehung zwischen den beiden erschließt sich einem auch gar nicht so wirklich. Ja. So weder warum sie da auf einmal dann Bock hat, da bei dem Vater und dem Bruder da mitzumachen, noch warum er da überhaupt ist, warum er anscheinend
er ist so ein total vergisst, auch einfach,
dass ne? er, warum er da hingefahren ist, so weil er ja eigentlich das Ganze beenden will und letzten Endes macht er selber dann auch irgendwie fröhlich mit und diese Frage wird auch komplett über Bord geworfen. Naja, deswegen, und da das nicht funktioniert und dieses, also die romantische Ebene für mich nicht funktioniert und die Sci-Fi-Ebene eigentlich dann doch auch zu verwirrt irgendwie ist, also da wird nicht da werden keine klaren Aussagen getroffen. Ich meine, gut, sollen sie wahrscheinlich auch nicht.
Ne?
Ja, aber irgendwie wirkt das alles so ein bisschen zusammengeschustert. Und das ist sehr schade, weil ich die Grundidee eigentlich auch total cool finde. Aber die, man hätte die Idee halt nehmen sollen und dann vielleicht einfach nochmal Think Tank-Style sich überlegen kann, aber wo können wir damit noch hin?
Ja, ich glaube, es sind dann doch die Bilder, der Soundtrack so leicht sphärisch ist, wenn ich mich da noch richtig dran erinnern kann. Ja. Und einfach die Schauspieler, außer jetzt Jason Segel vielleicht, der ist ja auch in Ordnung in der Rolle so, ich hasse ihn ja auch nicht. Aber gerade die anderen, Rooney Mara, Robert Redford, der Typ von Breaking Bad, der den dicken Fleischer in Fargo spielt, wie heißt er nochmal?
Jesse Plemons.
Weiß ich nicht genau. Genau, die sind alle der super cool, und die sind auch alle, das ist auch so eine geile Depri-Stimmung, die auch ein bisschen, ist auch ein bisschen wie bei hier Melancholia zum Beispiel, kurz bevor die Welt untergeht. Und es ist ja auch eine abgefahrene Vorstellung, dass sich 4 Millionen Menschen schon umgebracht haben und das sind die letzten, so fühlt es sich auf jeden Fall im Film an, die noch auf diesem Landhaus sitzen und irgendwie versuchen, da einen Sinn drin zu finden in dieser ganzen Sache. Nur das Problem ist eben, und das haben wir auch schon oft mal gesagt, wenn es der Film eine Prämisse eröffnet und sagt, so und so ist jetzt die Situation, dann muss eben von da aus klar weitergegangen werden und es müssen alle Fragen beantwortet werden, die ich mir selber stelle. Was ist dann damit? Was ist damit? Was ist damit? Und der Film entscheidet sich dann aber dafür, da eigentlich nicht mehr so viel drüber reden zu wollen, was jetzt wirklich ist, sondern erst ziemlich gegen Ende aufklären zu wollen, was in dem Jenseits passiert und dann ein schönes, halbwegs romantisch, bittersüßes Ende zu finden. Und dieses Ende ist nicht ganz verdient, weil die ganzen Versatzstücke nicht so richtig stimmen auf dem Weg. Aber es sieht irgendwie okay aus, die Schauspieler sind ganz nett, die Idee ist ganz gut und dann hat man am Ende vielleicht einen okayen Nachmittag gehabt einfach. Ja. Ne? Mhm.
Weil du gerade Jason Segel auch nochmal angesprochen hast. Ich fand ihn eigentlich ganz okay. Ich glaube, der macht einfach schon das, was im Drehbuch drinsteht, was von ihm verlangt ist. Also ich weiß gar nicht, inwiefern man da ihm einen Vorwurf machen soll, dass er die ganze Zeit mit seinen Rehaugen da in der Gegend rumguckt. Ich glaube, das sollte schon so sein. Was allerdings für mich das so richtig auch zerstört hat teilweise, ist, dass ich habe irgendwann mal so ein dumm Buzzfeed oder so ein scheiß Artikel angeklickt, so irgendwelche Sachen, die man von How I Met Your Mother nicht wusste. Und da gelesen, dass Marshall und Lily sich nie küssen in der Serie, weil Jason Segel wohl einfach der laufende Aschenbecher ist und die ganze Zeit nur am Qualmen ist und deswegen halt einfach so richtig scheiße schmeckt und sich deswegen die Schauspielerin von Lily geweigert hat, ihn zu küssen. Und das konnte ich partout nicht ausblenden in jeder Szene, wo Rooney Mara da ihren Mund da drauf drücken muss. Das hat auch ein bisschen gehemmt.
Aber vielleicht auch ein gutes Konzept für einen Sci-Fi-Film, aber der laufende Aschenbecher. Ich würde es gucken. Ja,
das ist
schon...
Das ist natürlich, das macht es wahrscheinlich für Jason Segel einfacher, auch so ein bisschen so einen traurigen Blick permanent aufzusetzen, weil einfach niemand ihm nahe kommen möchte. Ja. Kann ich dich mal küssen? Naja.
Und eigentlich ist es sogar noch geiler, weil halt einfach Charlie McDowell auch einfach zumindest mal der Freund oder Partner und vielleicht sogar Mann von Rooney Mara ist. Das heißt, der hat vielleicht sogar auch noch ein bisschen Aschenbecher-Love hintenrum abgekriegt.
Jason Segel leaves his mark. ich weiß nicht warum, das Ende hat mir auch nicht gut gefallen. Für mich wirkte das dann so ein bisschen so, ich meine, an sich die Laufzeit des Films ist absolut ausreichend. Also ich finde, das hätte auch nicht länger gehen sollen. Ich finde aber, man hätte vorher dafür sorgen sollen, dass man das Ende einführt und es dann vernünftig zu Ende führt. Denn so ist es, dass ich das Gefühl habe, der Film plätschert dann eine Weile vor sich hin. Und
du meintest ja auch, du hast das Ende schon abgesehen, glaube ich, vorher, ne? Du hattest doch irgendwie hatte, 20 Minuten vorher, war dir schon so klar, worauf es hinausläuft, ne? Oder so hast du
das? Ja, das fand ich auch ziemlich platt, weil der Film hat das ziemlich platt für mich zumindest. Vielleicht war ich auch nur in dem einen Moment kurz wach, ganz besonders. Vielleicht komme ich auch aus der Zukunft und war schon mal tot oder keine Ahnung. Ich habe den Film nicht verstanden. ich wusste jedenfalls, was passiert. Und weil der Film auch eine Art hat, manche Sachen auch so dämlich einfach zu kommunizieren. Einmal das Ende zum Beispiel, gut, gilt vielleicht nicht für jeden, aber dann auch, manchmal wird der Film unglaubwürdig. Zum Beispiel auch, wenn es um seine Charaktere geht, dann unterhalten sich halt dieser krasse Wissenschaftler, der Vater von Jason Segel und eben er, der selber, was weiß ich, was war, irgendwie Neurologe,
glaube ich.
Neurologe, ja. Immerhin hat er auch mal irgendwas studiert so und unterhalten sich dann irgendwie über halt dieses... was das eigentlich bedeutet, sozusagen, dass wir vielleicht noch ein Afterlife haben und so weiter. Und tun das aber auf so eine dämliche, unglaubwürdige Art und Weise, dass ich fand irgendwie, das ist so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, vielleicht waren die Leute einfach wirklich nicht schlau genug, das geschrieben haben. Ist natürlich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber das stimmt sicherlich
auch. Aber nicht. Kommt immer geil. Ja, das Drehbuch war einfach schlecht, die Leute waren einfach dumm. Ja, gut.
So, see you. Ich sag mal, das Drehbuch war nicht Ausweis für den intellektuellen Habitus, sag ich mal einfach.
Um Mario Bourdieu zu zitieren. Also von mir gibt's deswegen, ich glaube, man kann sich da streiten. Man kann ihn, glaube ich, besser finden, man kann ihn schlechter finden. Das gilt für jeden Film, aber für den gibt's noch ein bisschen mehr. Ich gebe 5,5 von 10 Punkten für The Discovery auf Netflix.
Ich gebe... Ich muss ans Mikro rangehen, damit man mich hört, ne?
Das ist ein alter Podcast-Trick, ja.
Ja. Und ich gehe mal hier. Also ich gebe 6,5 Punkte. Ich finde, für einen verregneten Sonntag oder eigentlich auch für so einen ernst netten, lauschigen Filmabend ist der Film wirklich gut. Ich finde, er liefert auch so ein bisschen Stoff, über den man sich auch, glaube ich, gut unterhalten kann im Anschluss. Und der Film hat mir schon noch ein bisschen Spaß gemacht. Der ist ein bisschen melancholisch. Der hat einfach und auch manchmal ein bisschen lustig. Der hat ganz angenehme Stimmung einfach so, die er bei einem hervorruft so über die Laufzeit. Und insgesamt finde ich das ganz cool. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass er am Ende darauf hinausläuft, so einfach irgendeine verschwurbelte Theorie abzuliefern über Schlüsselmomente im Leben und subatomares Fernsehen. Aber gut, das ist dann wohl so heutzutage im Kino, damit müssen wir leben. Aber
da sagst du was, nämlich, weil du sagst, so, das ist heutzutage so im Kino und genau da liegt für mich die Stärke dieses Films. Es ist kein Kinofilm.
Stimmt.
Und ich glaube, wenn der krass beworben worden wäre als der neue große Film, Sci-Fi, irgendwas und ich ins Kino gegangen wäre dafür, dann würde ich den, glaube ich, mit 3 von 10 abwatschen. Ja. Es ist aber einfach ein Netflix-Film und genau da ist er, finde ich, hervorragend angesiedelt. Dafür musst du die Bude nicht verlassen, du kannst zwischendurch mal Pause machen und auf Klo gehen und es interessiert keinen. Und für Netflix, für einen Sonntagnachmittag auf Netflix, ob du da jetzt nochmal, hör mal, wer da hämmert, alle Folgen guckst, dann lieber The Discovery.
In welchem Universum macht das denn irgendwer?
Tooltime.
Tooltime.
Was denn ist das? Ist das auf Netflix? Also ich frag für einen Freund.
Ich habe keine Ahnung.
Oh nein, nicht noch irgendwas, was ich einfach nur gucke, weil mir langweilig ist.
Hast du schon Punkte verteilt?
Nee, ich verteile keine Punkte mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Ich gebe 7,5 von 10 Punkten.
Bienchen, ja.
Kleine
für
Bienchen.
The Discovery ist, wie gerade schon von Horst Lukas Diestel, eloquent ausgeführt auf Netflix. Könnt ihr euch anschauen da, was ist eure Meinung? Wenn ihr eine habt, schreibt uns die doch. podcast@drpeng.de ist die Adresse. Yay. Und wir kommen zum nächsten Film und das ist Power Rangers. Es ist soweit, nach Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Lost Galaxies, Lightspeed Rescue, Time Force, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, SPD. Operation SPD. Overdrive, Jungle Fury, RPM, Samurai und Super Samurai, Mega Force und Super Mega Force, Dino Charge, Super Dino Charge und natürlich der aktuellen 2017er Staffel Power Rangers Ninja Steel. Ja. Kommt der nächste Power Rangers-Film in die Kinos. Jetzt natürlich so ein bisschen im Fahrwasser vom Superhelden-Kino. Ich war der Mega-Power Rangers-Fan, habe ich schon mal auf Duty oder irgendwann oder letzten Cast, glaube ich, kurz angesprochen, da Horst und Malte gefragt. Ihr hattet das, glaube ich, früher nicht so auf dem Schirm. Nope. Max, wie war es bei dir?
Ich fand Power Rangers auch immer super cool. Aber ich konnte das irgendwie nicht gucken, weil entweder hatten wir mal kein Privatfernsehen oder ich durfte es nicht gucken. Und ich fand das aber mega geil, weil ich meine, die Leute hüpfen da wie rum, können sich in so einen Megazord verwandeln. Ist halt mega geil. Also auch heute noch. Da gibt's eigentlich nichts. Gibt's eigentlich wenig, was ich geiler finde als Power Rangers.
Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ja, gibt's eigentlich wenig. Es war schon einfach, ich meine, weiß ich nicht, Transformers kannte ich noch nicht so richtig als Kind. Nee. Diese ursprüngliche Serie, das hat nicht so ganz rüber geschafft nach Deutschland, habe ich so das Gefühl. Im Gegensatz zu Turtles zum Beispiel, was, glaube ich, jeder cool fand. Ich fand das auch. Ich bin, glaube ich, damals aus dem Kindergarten gekommen und habe gesagt, ich wäre Michelangelo. Michelangelo. Und dann wurden irgendwann die Turtles bei mir abgelöst. Bist du mit von Messer den Power Rangers.
Kindergarten gelaufen oder was? Michelangelo.
Das war das Coolste, glaube ich, was ich mir vorstellen konnte. Ich hatte auf jeden Fall den Ninja Megazord auch, diesen großen geil. Stegosaurier, wo man den so reinstellen konnte. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Und so ein paar Figuren, wo man dann so den Kopf wegklappen konnte und dann war da dieser Helm und sowas. Also ich war ein ganz großer Fan. Wir haben es in der Grundschule sind wir rumgerannt und haben gesagt, ich bin der Rote Ranger und irgendwas gebrüllt, wie er halt so macht als Kind. Ja. Also dachte ich mir, okay, komm, es wird alles mögliche geremaked und gerebootet. Das guckst du dir jetzt mal an. Das fandst du wirklich richtig geil als Kind. So schlimm kann es ja nicht sein. Ganz so schlimm vielleicht wie die ganz beschissenen großen Actionfilme wie Gods of Egypt oder Transformers oder was hatten wir da noch, keine Ahnung, die ganze Suicide Squad, so schlimm ist es nicht, denn der Film bedient sich bei so ein paar Quellen, die ganz in Ordnung sind. Ich bin nicht der größte Fan von diesem 80er Schinken Breakfast Club, aber der hat ja viele Freunde, dieser Coming-of-Age-Film, wo die alle dann zusammen nachsitzen müssen und die eine ist die Prom-Queen und die andere ist der Nerd und so. Das gibt's in Power Rangers. Und es gibt dieses Lagerfeuergespräch aus Stand By Me nochmal, wo sich alle so ihre Probleme erzählen und dann kommt raus, die eine ist so ein bisschen lesbisch und der andere hat so leicht autistische Züge.
Das ist für dich also ein Problem. Aha.
Ja, genau.
Ja, ich hab's auch so rausgehört.
Ja. Mist, letzte Woche habe ich genau diesen Fauxpas umschifft. Aber naja, jetzt nicht. Für mich ist das ein großes Problem. Mit Frauen lieben. Ja. Nein, aber es macht den Film auch nicht unbedingt zu einem guten Film. Nur wenn man versucht, da den Cast ein bisschen mehr zu diversifizieren, da ein paar mehr Probleme anzusprechen. Es ist immer noch was will man sehen? Man will sehen, wie sich die Kids da die Spandex-Anzüge anziehen und irgendwelche Monster verhauen. Und das passiert ja, das einfach nicht.
Danke, dass du das noch hinzugefügt hast.
Das dauert einfach nicht. Das dauert einfach ewig, bis das passiert. Also du hast quasi, der Film nimmt sich dann zu ernst für 1,5 Stunden, dann endlich können die Power Rangers, weil sie sich so gerne mögen, den Zugriff aufs Morphing Grid erreichen. sich dann verwandeln. Übrigens werden sie die ganze Zeit angewiesen von Zordon, das ist dieser große Kopf, falls ihr die Serie gesehen habt, der in diesem Dom oder Dome, in dem sie da drin sind, ist. Und der wird gespielt von Bryan Cranston einfach, weiß nicht, warum der die Rolle angenommen hat. Auf jeden Fall kommt dann irgendwann der Punkt und man hat auch endlich Bock, da mal ein bisschen Action zu sehen, und dann sehen diese Anzüge und auch die Sorten alles so scheiße aus. Also wirklich so, als wäre das Remake irgendwie 10 Jahre alt. Da hätte man, glaube ich, das ein bisschen geiler gemacht, wenn man es ein bisschen mehr auf Retro getrimmt hätte. Also ein bisschen mehr versucht hätte, dass die Anzüge so aussehen wie früher, aber cool. Also ich glaube, da hätte man einen Style finden können. Hier hat man versucht, das so ganz komisch modern zu machen, und ist ganz hässlich leider alles.
Auch die Sorts
und so. Ja, sehen leider auch irgendwie scheiße. Also auch so ein bisschen nicht so richtig erkenntlich, was das sein soll. Echt? So ein bisschen wie bei Transformers, weißt du? Und ich meine, da, klar, ist, da war das billig und blöd alles, aber es war immerhin, das war der Stegosaurier, das war der Tyrannosaurus, das war irgendwie der Archaeopteryx oder was. Das wusste man ja damals, fand man cool. So ein Mammut gab's. Das war doch was irgendwie. Das hätte man einfach heute nochmal.
Ja, ich bin mal nebenbei.
Einfach vor, dass irgendwas tatsächlich der Archaeopteryx war. So ein kleiner Flugdinosaurier mit Federn, der nicht konnte.
Ich glaube, es war dieser komische pinke, das war, wie heißt denn das andere? Keine Ahnung. Flugsaurier hieß das früher, keine Ahnung.
Nein, Pterodaktyl. Das ist das wie heißt denn, oder welchen meinst du?
Pterodaktyl ist doch das Pokémon.
Nein, ich bin nämlich gerade nebenbei mit meinem Handy bei Amazon und guck mal an, was es für Megazord-Actionfiguren gibt. Und sehe gerade Pterodaktyl Battlezord. War der aus dem Film? Gab's da so einen Flug, so einen Flieger, sag ich mal?
Pterodaktyl Battlezord.
Konnte da einer fliegen im Film?
Ja, natürlich, der Pink Ranger hat ja diesen Ach so, das ja, sicher, das so ungefähr ist der, ja, genau.
Ja, das sieht ganz schön scheiße aus, muss ich sagen.
Das sieht ganz schön kacke aus, ich sehe es hier auch. Naja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es in Ordnung, dass sie versucht haben, das ein bisschen ernsthafter zu machen, und es auch über eine Zeit lang funktioniert es auch ein bisschen, dann sind die Charaktere eben doch sehr flach, aber das ist, glaube ich, so ein Film, der möchte sich gerne rausreden. Der möchte gerne sagen, ja, aber wir haben doch Charaktere. Und dann sage ich, ja, die Charaktere sind flach. Ja, aber wir sind auch Power Rangers. Also, weißt du, der kann immer so ein bisschen einem glitschen, dieser Film. Der ist in Ordnung. Ich gebe mal 4 von 10 Punkten. Kann man sich anschauen im Kino, wenn man so ein bisschen Power Rangers Nostalgie hat. Aber ich glaube, man hätte eins von beiden machen sollen. Man hätte es entweder richtig ernst nehmen sollen mit richtig tiefgründigen Charakteren oder so richtig bescheuert einfach machen. Und das wäre, glaube ich, witziger gewesen mit ein bisschen mehr Action. Kein absoluter Griff ins Klo, aber muss auch keiner gesehen haben.
Wer ist der Bösewicht? Die Bösewichtin?
Natürlich Rita Repulsa.
Ja, natürlich.
Diese Hexe von früher wird jetzt gespielt von, ich habe ihren Namen vergessen, sie ist aber eine relativ bekannte Schauspielerin. Warte mal. Elizabeth Banks. Spielt sie da. Macht's auch gut, dieses völlig übertriebene, bescheuerte, schon in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, mehr Worte muss man auch über Power Rangers nicht verlieren. Teenager müssen die Welt retten, ist ganz in Ordnung. Kann man sich angucken. Braucht kein Mensch.
Kinder damit, an die Macht.
Falls ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail. podcast@drpeng.de ist die Adresse. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe tatsächlich diesen Flyer weggeschmissen. Letztes Mal hatte ich es noch vorgelesen. Ich glaube, der Verlag hieß Ariman Verlag. Ich war auf der Leipzig-Messe, so wie Malte. Also will ich noch mal kurz erzählen. Und da waren überall so Poster von einem Vortrag einer Frau, die ein Buch geschrieben hat. Das heißt, Rückblick auf den Feminismus. Von jeher nur eine Lüge gegen die Gleichheit und die sexuelle Freiheit oder irgendwie sowas. Also eine Hetze gegen Pop-Feministinnen oder sowas sollte das werden. Wir wussten überhaupt nicht, was das für ein Vortrag sein soll, sind da mal hingegangen, und dann kam direkt im ersten Satz irgendwie kam linksgrün versiffte Lügenpresse und sogenannte Flüchtlinge vor, die in Freiburg da ja in dieser Vergewaltigung schuld waren und so weiter. Das, was sie da erzählt hat, das war alles ganz schrecklich, total recht, total die Hetzveranstaltung. Wir haben es dann nicht ausgehalten, da bis zum Ende zu bleiben, um uns dann kritisch zu äußern, waren aber auch nicht so drauf, dass wir dann reinbrüllen bei solchen Sachen.
Ja.
Dann habe ich mal geguckt, und das war vom Ariman Verlag. der erstmal als Logo so ein Teufel mit einer Erektion hat und der die Ketzerbriefe rausgibt. Das ist so ein Magazin, wo es dann über, ja auch, glaube irgendwelche Chemtrails und so ein Zeug geht und dann nochmal in Memoriam Saddam Hussein auf der Seite. Und, also es ist die komischste Parallelwelt der Welt, der Ahriman Verlag. Und zum Kotzen, dass auf der Leipziger Buchmesse so jemanden vorgehalten darf. Plus noch, dass es im Programmheft, was jeder bekommt, vorne drin beworben wird. Also da weiß ich wirklich nicht, was das soll. Ist das Buch auch nicht mal neu, von 2012. Und ich habe im Internet gelesen, 2013 war es auch schon so. Ja, genau. Ansonsten kann ich die Buchmesse nicht empfehlen.
Knüppel drauf, triffst du keinen Falschen. So.
Ja, genau, so ist es. Und so. Buchmesse, also wenn man, weiß ich nicht, wenn man unbedingt Bock hat, jetzt mal mit Menschen zu reden, die bei Suhrkamp arbeiten oder bei Rowohlt oder so, dann ist das wahrscheinlich toll. Ansonsten sind es Regale mit Büchern drin und ein paar mittelmäßige Lesungen und ganz viele Cosplayer auf jeden Fall. Aber das ist nochmal ein Thema für einen anderen Cast vielleicht.
Ja.
Ja.
Ahriman ist ja auch, was ja viele nicht wissen, der größte Hexer der 1000 Suns bei Warhammer 40.000 und beherrscht die Mnemotechnik Gedächtnispalast, mit der sich Erinnerungen kontrolliert lagern abrufen lassen. Falls ihr da nochmal Interesse habt, erzähle ich da im anderen Cast nochmal was.
Das ist mit Freil, diesem Ork-König und sowas, ne?
Ja, Kraft-Hammer.
4000. Die Hammer-Serie von Warcraft.
Ja. Achso, Highlights. Ja, ich hab eigentlich keine. Ich hab mal was aufgeholt, nämlich so geil, wir reden hier jede Woche irgendwie, dass irgendwelche Filme nicht philosophisch genug sind oder inhaltlich genug liefern. Ich guck Terminator 1 und 2 die Woche. Habe ich mir ja sagen lassen, zweite Teil sollte ja sehr gut sein. Ist auch kein schlechter Film. Haben mich aber beide nicht so, haben beide eher ein bisschen kalt gelassen. Insgesamt finde ich halt, ich finde vor allem Arnie cool, ich höre ihm gerne zu, wenn er Englisch redet, das macht mir Spaß. Ansonsten bin ich gespannt, ich habe mir ein Buch gekauft von Sarah Wagenknecht, Reichtum ohne Gier. Für einen Profitgeier wie mich natürlich kein schönes Thema, aber ich muss mir wohl vielleicht auch mal in die eigene Nase fassen, vielleicht mal ein Taler geben und nicht nur nehmen. Gleichzeitig das Buch Donald Trump, The Art of the Deal geholt. Das heißt, ich versuche mir das Beste aus beiden Welten jetzt zusammenzuschüssern.
Max Ole Heinrich Geiermeier.
Ich werde jetzt so ein cooler Heinrich Geiermeier, ich werde jetzt so ein cooler, weiß ich nicht, Despot in so einem coolen Staat, in dem alle, wenn es voll gerecht zugeht. Aber ich bin noch ziemlich sexistisch dabei unterwegs. Das ist, glaube ich, was am Ende rauskommt, was so der, das wird der Sort, zu dem ich
so
werde.
The dann. Art of the Deal, ja.
Ja.
Ich habe tatsächlich es ist die erste, oder man weiß nicht genau, auf jeden Fall ist eine Folge Rick and Morty rausgekommen, die wohl die erste Folge der dritten Staffel ist. Die dritte Staffel kommt, soll aber selber erst im Sommer kommen und die haben, weil sie halt einfach so scheiße sind, wie sie sind, haben sie die am 1. April einfach veröffentlicht. Und mich haben sie damit direkt gekriegt. Ich habe das in meinem Facebook-Newsfeed gesehen. Ja, hier klicken für die erste Folge, dritte Staffel Rick and Morty. Und ich habe mir gedacht, so kriegt ihr mich nicht. Den Rickroll gucke ich mir nicht an. Und habe dann 3 Tage später irgendwo erfahren, dass es die tatsächlich einfach die Folge ist, die jetzt sichtbar ist. Die habe ich mir also angeguckt. Und es ist schon wieder herrlich. Ich freue mich da sehr auf die nächste Staffel. Es geht genauso absurd und witzig weiter, wie es auch bis jetzt ist. Da kommt. Die ist schön. Kann ich empfehlen.
Ja, nice. Ich bin ja immer so Kostverächter bei diesen ganzen witzigen Animationsserien. Das war bei Family Guy so, das war hier bei Archer, was ihr so feiert, so bei Rick and Morty fand ich auch anstrengend. Das muss ja wirklich die allergeilste Serie der Welt sein. Da schwärmt ja jeder von Rick and Morty. Muss ich wahrscheinlich doch mal.
Schafft halt sehr gut den Spagat zwischen halt philosophische Fragen mit so richtig dummem Scheißhumor, aber trotzdem irgendwie zu behandeln.
Mhm.
Und das ist halt schon, also es sind halt schon eigentlich jede Folge hat eigentlich zugrunde als Konstrukt eigentlich irgendein Gedankenexperiment, was dann aber halt mit so richtig billigen Scheißgags irgendwie irgendwie abgehandelt
wird. Ich finde die schon auch lustig, schon cool. Aber ich habe da auch
ich
noch
kann nicht davon auch immer geguckt. Maximal 2 Folgen oder so gucken. Eine Folge ist 20 Minuten, dann bin ich da auch voll, aber ich finde die trotzdem alle gut.
Na, Hotte schlägt die neue Staffel von Rick and Morty vor. Was kommt als nächstes? Ein neuer Teil von Ninja Gaiden?
Schön wär's, Alter. Schön wär's.
Ja.
Horst ist voll und es gibt Scheißgags. Das ist auch das Motto im nächsten Podcast. Der kommt am Donnerstag auf Duty. Wir nehmen ihn
auch
wahrscheinlich
da kann
gleich
ich nur
auf.
Sagen, schön wär's.
Und dann hört uns wieder. Und sonst natürlich im Pencast 146 nächste Woche. Da sprechen wir höchstwahrscheinlich über Live und über Alien, das Original, um mal zu schauen, wie die sich so unterscheiden oder ähneln.
Und
das
noch eine Ankündigung
diese Woche, der Pencast 150, den meinst du wahrscheinlich, der findet live statt in Berlin am 30. April. Tragt es euch ein in eure kleinen was sind das? Weiß ich nicht, Poesiealben.
Hausaufgabenheft.
Okay, das Hausaufgabenheft, morgen ist Kontrolle. Und wir geben noch bekannt, wo genau das stattfinden wird. Und dann gibt's ein Facebook-Event und so weiter. Und ja, da machen wir so eine große Show für euch. Machen ein bisschen Quatsch, machen ein bisschen Game-Show-Spiele wahrscheinlich, ein bisschen Publikumsinteraktion, vielleicht quatschen wir noch über den einen oder anderen Film, müssen wir mal schauen. Bis dahin findet ihr uns auf Facebook unter facebook.com/derpencast, auf Twitter @derpencast und auf patreon.com/derpencast. Wir kratzen an den $100, Freunde. Ich glaube, $99 kriegen wir gerade im Monat von euch. Wenn wir 100 kriegen, wird alles anders. Was dann anders wird, könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr uns $1 im Monat gebt.
Aber wir müssen mal noch ansagen, wer hier der neueste Patreon noch ist.
Ja, eben, wir haben noch einen neuen.
Stimmt.
Edlen Mäzen. Ich guck mal gerade nach. Moment. Vielen herzlichen Dank an Sebastian.
Bitte.
Genau, danke, vielen Dank, Sebastian. Ich glaube, $6 im Monat gibt er uns, was natürlich bedeutet, dass deine Sticker bald rausgehen und Helen, die uns auch unterstützt, keine Angst, dein, was ist es, eine Tasche, glaube ich, YouTube-Beutel, geht auch demnächst raus. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, bis zum nächsten Mal, könnt ihr uns eben eine Mail schreiben, podcast@drpeng oder auf Twitter oder Facebook kontaktieren. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Freunde.
Tschüss.